glaube, dass wir alle, die wir in dem Beruf arbeiten dürfen, musikalisch sind, weil sonst könnten wir das nicht machen. Das geht ja um Feinheiten, wenn du den O-Ton hörst, wenn du das Original dir anhörst, wenn du einfach die Lautstärke abnimmst, Haltung, oder Rhythmusgefühl, ja, Pausen einhalten, bis dahin ein bisschen breiter, bis dahin ein bisschen schneller die Pause da hinten machen und den Atmer und so weiter. Also das hat ja alles mit, das ist ja eigentlich wie ein Lied lernen in kürzester Zeit und ein sehr kurzes Lied.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch ein bisschen groß, geschwommen.
Vordere Teil ein kleines bisschen ruhiger.
Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weicher.
Danke. Neue Folge von Hart 4. Jackie und ich haben ein Rotwein aufgemacht. Einen guten aus der Toskana.
Cheers. Du auch, Manuel?
Ja, natürlich. aber einen schlechten.
Einen schlechten, ja, das ist super. Ja, wir haben schon gerade gesagt, Bene und ich, wir müssen aufpassen, dass die Folge keine Überlänge bekommt und wir jetzt nicht hier die nächsten 5 Stunden da sitzen.
Ah, keine
die
Angst,
längste Podcast-Folge der Welt.
Muss zeitig ins Bett.
Bist ja auch also, schon alt, gell?
Ich gehe dann einfach, mach einfach aus.
Manuel ist einer meiner allerbesten Freunde in der Branche, auch im Leben. Und deswegen, wir haben so viele Anekdoten, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Woher kennt ihr euch eigentlich ganz genau? Nee, ich weiß, dich kenne ich, seitdem ich 16 bin. Manuel habe ich auch ungefähr um den Zeitpunkt rum kennengelernt. Aber ihr kennt euch ja wirklich, seitdem ihr klein seid, ne?
Wo haben wir uns kennengelernt, Manuel? In einem Sprecherraum wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube, wir haben zusammen in Gauting irgend so eine komische italienische oder also den Film, glaube ich, synchronisiert irgendwie zusammen. Und da waren wir irgendwie übers Wochenende 2-3 Tage jeden Tag zusammen. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Und dann haben wir irgendwann, glaube ich, unsere gemeinsame Leidenschaft für die Musik entdeckt.
Na du vor allem. Ich wurde halt geduldet. Wir haben dann mehr oder weniger eine Band gehabt und haben dann zusammen zu Hause auf so einem Vierspurgerät immer Musik gemacht. Ich mit der Gitarre und habe dann irgendwie so halb schlecht gesungen. Und der Manuel, natürlich als musikalisches Genie, hat dann alles andere aufgenommen. Schlagzeug und Klavier und dann auch nochmal gesungen und so weiter. Das war echt cool.
Genau, und dann hast du mit dem Hut das Geld eingesammelt.
Hattet ihr auch einen Namen?
Nein. Nee, dafür hat es nicht gereicht.
Nee, eigentlich ach komm, nicht. Ihr wollt ihn nur nicht sagen, oder?
Nee, wir hingen aber wirklich immer zusammen rum und auch am Nachmittag. Und die Eltern haben eine Fahrgemeinschaft gemacht und haben uns zum einen Studio gefahren, zum anderen Studio. Es war wirklich ein Traum. Und Manuel, du bist ja sozusagen als Sänger in die Branche eingestiegen.
Ja, genau.
Wie war denn das? Ich glaube, das war lustig mit dem Casting irgendwie, weil ihr wart da und dann auch schon wieder weg.
Ja, da war ich 9 und also mein Opa hat eine Werbung gesehen, die haben Kinder gesucht, die singen können. Und das Ganze sollte eben in den Bavaria Musikstudios in München in der Schornstraße stattfinden. Und dann hat er mich eben gefragt, ob ich da nicht hingehen will. Und dann habe ich gesagt, so, oh, schauen wir mal, ja, vielleicht so. Und dann bin ich mit meiner Mama da hingefahren mit der S-Bahn, Rosenheimer Platz, sind wir ausgestiegen und dann sind wir da hingelaufen. Und dann kamen wir da in die Schornstraße, haben die große, schwere Holztür aufgemacht und dann waren da schon so viele Kinder, dass ich gesagt habe, so jetzt gehen wir wieder heim. Und dann
damals
sind wir
schon warst du so, oder?
Hast
du
gesagt, ja, genau. Nee,
da habe ich keinen Bock drauf, jetzt gehe ich wieder.
Bock drauf, genau. Wir sind dann echt wieder rausgegangen, aber ich habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob meine Mutter mich umgestimmt hat oder ob ich gesagt habe, jetzt probiere ich es doch. Also wir sind dann wieder zurück auf jeden Fall und dann haben wir halt ein bisschen warten müssen. Naja, und dann war da erstmal so eine Kollektivrunde, wo alle um den Flügel rumgestanden haben und dann da das Lied quasi eingeübt haben. Und dann musste jeder so ein bisschen was vortragen. Und dann gab es eine kurze Pause und dann wurde ich in den großen Musiksaal gebeten, weil ich da halt dann nochmal alleine vorsingen sollte. Und genau, dann haben die mich angerufen ein paar Tage später oder Woche später oder sowas. Und dann haben sie mich nach Berlin zum finalen Casting eingeladen. Und da bin ich dann hingeflogen und dann haben wir im schönen Hotel gewohnt und ich habe das Casting gemacht und dann habe ich das gekriegt, genau. Und dann durfte ich den König der Löwen machen, den kleinen Simba singen und das war das erste Projekt. Ich glaube 94 war das ja, genau, war ich 10.
Da hören wir doch gleich direkt mal rein.
König wäre ich super stark, ein wirklich hohes Tier.
Nun als König wärst du noch echt kahl, die Haare fehlen dir.
Die lange Mähne ist ein Wunsch, den ich mir noch erfüll. Bis dann trag ich die Nase hoch und übe mein Gebrüll.
Zum Imponieren bist du viel zu klein.
Oh, ich will jetzt gleich König sein.
Noch einen langen Weg vor dir, kleiner Prinz, wenn du jetzt denkst.
Oh, wie süß. Und ich glaube, jeder wird sich jetzt sofort wieder zurückversetzen, wie das damals war. Also es war mein allererster Kinofilm, König der Löwen. Und ich weiß noch, ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil der Film echt brutal ist eigentlich im Nachhinein. Ne?
Ja, total. Total, ja.
Wie war das damals für dich? Also hast du damals gecheckt, dass das so ein großes Ding ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich habe das ja dann vorab, vor den Aufnahmen habe ich das dann sehen dürfen, in wirklich so einer ganz, ganz rohen Fassung auf VHS-Kassette habe ich das sehen dürfen. Und das war mir schon klar, dass das was ganz Tolles ist, weil ich habe davor ja auch immer alle Disney-Filme geguckt und habe das immer geliebt. Und das war mir schon klar eigentlich, ja. Dementsprechend war ich schon auch aufgeregt.
Und Manuel, wie waren die Aufnahmen dazu? Also wie oft musstest du "Ich will jetzt gleich König sein" singen? Wurde das irgendwie beim zweiten, dritten Mal genommen oder habt ihr da richtig tagelang hingearbeitet?
Nee, ich hatte ja dieses eine Lied eben, "Ich will jetzt gleich König sein" und dann noch so ein paar Zeilen bei Hakuna Matata. Und ich glaube, also jetzt ohne da irgendwie angeben zu wollen, aber ich glaube, dass ich einen Termin hatte mit ein paar Stunden, also so 2-3 Stunden hat es, glaube ich, oder 4, weiß ich nicht mehr, aber ich so um den Dreh erinnere ich mich. Also es war auf jeden Fall nur ein Termin.
Boah, der Manuel, der ist echt ein Angeber, ne? Kennst du den? Der ist wirklich, oh.
Und dann vor allem die ganze Promo-Geschichte außenrum. Du bist ja, glaube ich, sogar nach Amerika eingeflogen worden.
Ja, genau. In Amerika haben sie dann so eine, also in Disney World haben sie dann so eine Show gemacht, wo aus jedem Land eine Synchronstimme quasi eingeladen war. Also Zazu zum Beispiel war aus Schweden und der Pumba war aus Dänemark und der große Simba war aus Frankreich. Und dann haben wir unsere Lieder alle zusammen in unseren Landessprachen gesungen.
Krass.
Ja. Na, da war viel los damals. Viel, viel unterwegs gewesen. Und meine Eltern bedanken sich heute noch dafür. Die durften nämlich immer mit.
Endlich mal nach Amerika gekommen durch unseren Sohn. Wie oft hast du den Film insgesamt gesehen?
Ach, das kann ich. Also wie gesagt, vor den Aufnahmen auf jeden Fall 2-mal in dieser Rohfassung. Dann natürlich bei der Premiere diverse Male im Kino mit Freunden und Verwandten und dann auf VHS-Kassette, dann auf DVD, dann auf Blu-ray und dann im Streaming und also ja, das kann ich echt nicht sagen. Ich gucke ja gerne Filme mal so 20, 30 Mal und dann halt wieder jedes Jahr, aber den habe ich bestimmt öfter gesehen.
Echt, das ist ja lustig. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Also so jetzt einen Film von früher mal nochmal anschauen, ja, aber 20, 30 Mal, das wäre mir irgendwann dann zu, weißt du, wie ich meine, irgendwie. Ja, genau.
Genau, in der Woche. Ja, ja.
Gut, ich meine, ich habe den Film allein schon 20, 30 Mal gesehen, habe da nicht mitgesungen, ne? Also das ist ja der Film einer Generation.
Definitiv.
Manuel, hast du dir mal gedacht, was wäre denn gewesen, wenn du damals umgedreht wärst, weil du gesagt hast, da war so viel los bei dem Casting, was aus deinem Leben geworden wäre?
Ja, klar, hat man da so Gedankenspiele. Aber das Problem war halt, oder das Problem an der Geschichte, an diesem Szenario ist ja einfach das, dass ich damals noch so unglaublich jung war. Das heißt, ich habe mir ja nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was ich mal werden will oder so. Also klar, ich wollte immer irgendwie Schauspieler werden und so in der Form hat es ja dann doch nicht geklappt. Aber es war ja quasi, oder es ist ja definitiv in die Richtung gegangen und deswegen, ich weiß es nicht, ob das irgendwie anders oder ob ich dann doch wieder da gelandet wäre, das kann ich echt nicht sagen. Also ich glaube, ich wäre jetzt kein Physikprofessor geworden oder Bäcker oder sowas. Ich hätte schon irgendwas Künstlerisches definitiv gemacht. Ich denke mal wahrscheinlich auch mit Gesang. Also das glaube ich wäre auch passiert. Aber vielleicht kein Synchron, das weiß man halt nicht.
Wenn du dir jetzt vorstellst, ja, was hättest du werden können, dann wäre es vielleicht trotzdem in die Richtung Gesang gegangen, meinst du?
Ja, ich glaube schon. Meine Eltern sind ja eben beide Musiker und ich habe ja auch vor König der Löwen habe ich ja auch schon viel Zeit im Musikstudio verbracht und habe dann auch das ein oder andere mal im Chor oder auch mal was Solo gesungen. Schon bevor ich 9 war und das gemacht habe. Also von daher, das wäre bestimmt irgendwas in dieser Form geworden. Oder ja gut, brotlose Kunst, dann wäre ich halt wahrscheinlich arbeitslos und würde Musik zu Hause machen. Oder beziehungsweise wäre jetzt einfach reich, weil heute halt jeder irgendwas machen kann zu Hause.
Wir bringen die noch groß raus als Sänger.
Genau, endlich. Kann ich zu Hause bleiben hier.
Zweite Mark Forster.
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Manuel ist ein Genie, hat das absolute Gehör. Und ich weiß, ich saß immer mit ihm unten im Musikraum bei den Eltern in Neubiberg. Und keine Ahnung, da kam Robbie Williams mit viel raus oder so, mit diesem Klavierintro. Und der Manuel, warte mal, hat er sich hingehockt und hat irgendwie in 3 Sekunden sich das zusammengesucht und dann hat er es fließend gespielt.
Echt?
Und so war das mit Songs, so mit zweiter Stimme, dritter Stimme, das ist unfassbar.
Ach naja, so extrem. Vielen Dank für die Blumen. Warte mal, ich mach mal hier mal kurz eine Flasche Shampoos auf. Hier, bitteschön. So. so extrem ist es jetzt nicht. Das absolute Gehör habe ich bestimmt nicht, aber das ist, also ich meine, ja klar, also ich habe ein gutes Gehör, das ist einfach so und kann gewisse Sachen mir dann einfach raushören, aber ja, also da gibt's auch noch bessere, so, aber es reicht für das, was ich mache.
Also wenn man unseren Podcast hört, dann glaube ich nicht. Du wurdest schon so oft erwähnt in den letzten 20 Folgen von allen möglichen Leuten.
Ja, die haben alle bezahlt.
Ja, genau.
Da habe ich einen Ecki hingeschickt, der muss mal so.
Ecki, Tommy Amper, Jan Odle, Matthias von Stegmann, die ganze Zeit irgendwie Manuel Straube. Wir haben schon Mails bekommen über Instagram von treuen Hörern, die gesagt haben, wann kommt denn mal der Manuel?
Das gibt's gar nicht. Das ist ein Mythos.
Ja, genau. Hier ist er. Ist
wie so ein Maskottchen. Alle reden immer von dem. Ja.
Genau. Was denkst du denn, wie viel ist wirklich so angeborenes Talent? Wie viel ist Übung? Kann man das in Verhältnis setzen? Weil so, es klingt ja jetzt schon so, als wärst du einfach tatsächlich ein Naturtalent, bist in einer musikalischen Familie groß geworden und da ist er, der große Star, sage ich mal so.
Also da ist bestimmt auch viel angeboren. So ein gewisses Talent, das muss man schon auch in die Wiege gelegt bekommen, würde ich jetzt mal sagen. So, man kann natürlich auch viel lernen. Das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber also so ein gewisses Grundtalent ist halt irgendwie da gewesen und dann baut man das aus. Also ich bin halt auch jemand, der immer versucht, an sich zu arbeiten, der das immer versucht, irgendwie zu verbessern. Und also ich ruhe mich da auf nichts aus, weil das das würde nicht reichen. Also da muss man sich schon auch noch ein bisschen was aneignen und an sich arbeiten.
An welcher Rolle bist du schon mal verzweifelt?
Verzweifelt. Also das, ich habe vor kurzem einen Film gemacht, tatsächlich, das ist ganz aktuell eigentlich, das hieß Und täglich grüßt die Liebe. Das ist eine Rom-Com, australische Rom-Com, und da habe ich einen Typen gesprochen und hat sich die Regisseurin Katrin Fröhlich hat sich mich gewünscht auf der Rolle, und dann habe ich den Film vorher gesehen und habe gesagt, so, ihr wollt mich doch verarschen, also das ist ja, der spricht so schnell und das ist einfach auch, also ist ganz anders als alles, was ich davor irgendwie gemacht habe, und habe gesagt, so, ey, das kann ich nicht machen, und dann bin ich auch noch krank geworden, das war wahrscheinlich so ein bisschen psychosomatisch, keine Ahnung, aber ich habe echt gedacht, so, oh Gott, das wird irgendwie nichts, und ich habe dann natürlich auch den Ehrgeiz, das trotzdem zu machen, und ja, aber im Vorfeld bin ich verzweifelt, weil ich gedacht habe, so, oh Gott, das wird echt mega anstrengend. Und es war auch sehr anstrengend, aber die Aufnahmen haben unfassbar viel Spaß gemacht und wir haben es auch super hinbekommen. Aber ich hatte im Vorfeld extremen Bammel davor, weil das einfach so, das kann man echt mit nichts vergleichen. Der war die ganze Zeit nur am Rumstottern und nur am wirklich ganz schnell und verrückt und oh, und ja, wie gesagt, also im Vorfeld bin ich verzweifelt, dann während der Aufnahmen Gott sei Dank nicht mehr.
Es geht dann doch immer irgendwie, ne? Also ich finde, man schaut sich manchmal so Szenen an und denkt sich so, boah, krass, wie der das spielt, das kriege ich niemals hin. Und dann ist es am Ende doch, wenn du eine gute Regie hast, funktioniert es doch irgendwie.
Ja, unbedingt.
Katrin Fröhlich, übrigens, kleiner Teaser, in der Folge vor Manuel. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, gerne mal reinhören. Mir fällt übrigens eine geile Geschichte ein zu König der Löwen. Wir waren auf der Hütte privat von meinen Eltern in Österreich im Zillertal und waren ganz viele Freunde. Und dann hat einer den Singstar dabei gehabt.
Ja.
Und da waren Disney-Songs mit dabei. Und dann hat Manuel seinen eigenen Song gesungen, also auf sich selber drauf in dem Video, und hat natürlich 100 Punkte bekommen.
Wie geil.
Ja. Toll, ne?
Wirst du darauf eigentlich noch oft angesprochen? Also ist es so die Rolle noch, König der Löwen damals, als du gesungen hast, ist es noch so das Ding?
Also wenn ich das erzähle, dann sagen alle immer, oh toll, was, oh meine Kindheit und so. Also das definitiv, aber jetzt darauf angesprochen werden, eigentlich nicht. Also da gibt's andere Sachen. Weiß nicht, ob das die Leute so auf dem Schirm haben, dass ich das mal gemacht habe. Das, nee, weiß ich nicht. Nee, glaub nicht so.
Und du hast ja den Simba nicht gesprochen, nur in Anführungsstrichen gesungen, weil du damals noch gar kein Sprecher warst, oder?
Genau, also das war ja eine Berliner Produktion und die haben halt einfach, ich weiß nicht mehr genau die Umstände, also die haben das halt deutschlandweit gecastet und halt da eine passende Stimme gesucht zu dem Julius Jelinek hat den synchronisiert, also gesprochen und ja, und dann, ja genau, sind sie da halt fündig geworden in mir und ja, genau, das habe ich nur gesungen, ja.
Und dann haben die irgendwann gemerkt, du kannst ja wahrscheinlich auch sprechen. Oder wie kam dann so der Schritt zum Synchron?
Ja, das war dann ein Projekt, das hieß Die Schelme von Schelm. Das war ein schöner Zeichentrick-Kinofilm mit ganz toller Musik. Und da bin ich halt dann, übrigens mit Tommy Ampers Vater, Quirin Amper, ne, habe ich den Film noch gemacht in München. Da bin ich dann eingeladen worden, habe das dann gesungen. Und der Osman Rageb, der Ossi, der war im Studio und hat dazugehört. Und dann hat er irgendwann gesagt, er will, dass ich das mal, also dass ich mal ihm ein Gedicht vorlese, damit er mal hört, ob ich eventuell auch die Sprache aufnehmen könnte. Und dann habe ich das gemacht, beziehungsweise er kam zu mir und hat gemeint so, Manuel, machst du das? Und ich so, ja, freilich. Und dann habe ich mich da hingesetzt und hab meinen bayerischen Akzent abgestellt, irgendwie so gut es ging, und habe ihm das vorgelesen und hat er gemeint so, ja, das ist doch ganz gut. Und dann habe ich den Film mit ihm aufgenommen, genau. Da war ich dann, ja, noch 10, glaube ich, aber bei den Aufnahmen dann 11. Also ein bisschen später, aber genau, so kam ich dann zum Sprechen auch.
Aber du hattest ja damals schon, so wie du es jetzt auch immer imitierst, schon ein bisschen bayerischen Dialekt, aber das konntest du komplett ausstellen?
Ja, also komplett ausstellen, glaube ich, konnte ich es nicht. Ich glaube, es war gut genug, dass man, also das war jetzt nicht so richtig dippel-dappi-mäßig oder sowas, aber das war halt so ein bisschen was war noch da, wenn ich das jetzt so mit etwas Abstand höre, aber also es war auf jeden Fall sendefähig.
Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, damals ein Telefonat mit dir und Bene, wo ich euch einfach beide 0,0 mehr auseinanderhalten konnte, weil ihr beide die krassesten Dialekte drauf habt und alle möglichen Leute nachgemacht habt und ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und wer spricht jetzt eigentlich gerade. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Da wart ihr irgendwie so Mitte 20 und ich 10.
Also an das Telefonat kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass wir nächtelang telefoniert haben. Jahrelang, nächtelang haben Manuel und ich telefoniert und haben irgendwelche Dialekte uns erzählt, haben Leute aus der Branche nachgemacht und sind einfach verrückt geworden.
Ja, wir sind auch oft mal durch Berlin oder irgendwo anders durchgelaufen und haben den ganzen Tag als irgendwelche Leute geredet. Auf der Straße.
Ja, aber so habe ich Dialekte gelernt, eigentlich von Manuel.
Ja, genau.
Aber jetzt sagen manche vielleicht, die uns zuhören, wie lernt man denn Dialekte? Macht mal ein Beispiel.
Also ich finde, Entschuldigung, also ich finde, das hat genauso viel mit Gehör zu tun oder mit Musikalität zu tun wie alles andere in unserem Beruf. Das ist eigentlich, muss man halt hören, wie klingt jemand. Und diese Eigenarten erkennen und raushören und dann muss man halt irgendwie das wiedergeben können. Das ist natürlich das eine Problem, das Erkennen und die charakteristischen Merkmale in der Sprache von jemandem oder in der Stimme, im Akzent, im Dialekt zu erkennen, das ist noch relativ leicht, aber das dann wiederzugeben ist natürlich die Schwierigkeit und das gelingt jetzt auch nicht mit allem, ne? Also man hört Sachen, kann sie aber nicht wiedergeben. Meine Mama zum Beispiel kommt aus der Oberpfalz und obwohl ich den Dialekt wahnsinnig gut kenne, kann ich das bis heute, ich weiß zwar, wie das geht, aber ich kann es bis heute nicht überzeugend wiedergeben. Das ist etwas, was ich nicht hinbekomme. Also von daher, das hat viel mit Gehör zu tun, finde ich, aber dann eben auch das quasi nachzumachen, das ist dann, ja, das ist die große Aufgabe.
Wenn wir beim Thema schon sind, dann ziehen wir mal einen Themenkomplex vor. Wir sind bei Gesang und wir sind beim Nachmachen. Es geht um Jan Odle, ja. Will Smith, unter anderem auch Peter Griffin, den haben wir auch schon in einer der ersten Folgen, könnt ihr reinhören. Und den hast du gedoubelt im Film Aladdin, weil er nicht singen kann. Mhm. Und jetzt musst du erstmal bitte den Jan Odle für uns nachmachen. Sag mal irgendwas.
Auf Gottes Willen, das mache ich doch gar nicht. Was mache ich
doch, der liebt das.
Ja, der liebt das. Der verprügelt mich dann. Nee, das ist, ach, keine Ahnung. Also erstmal muss ich ein bisschen ausholen, um die Geschichte zu erzählen wegen Jan. Ich bin, als ich jünger war noch eigentlich, also das war so mit Anfang 20, Anfang Mitte 20 oder sowas, haben öfter mal Leute zu mir gesagt, ich klinge ein bisschen wie Jan Odle. Das ist aber, hat gar nichts damit zu tun, wie er heute klingt, sondern eher, wie er früher geklungen hat, so bei Prince of Bel-Air oder so, ne? Und, also, ja, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen können, aber so eine kleine Parallele habe ich dann doch gesehen. Und als es halt dann öfter mal gesagt wurde, habe ich dann irgendwann versucht, einfach Jan heute mal nachzumachen. Und habe halt dann festgestellt irgendwann, dass das auf der Seite, dass das wichtig ist, wenn ich den Mund auf die Seite tue und dann so gewisse ja, so Eigenarten von Jan versuche zu übernehmen.
Das ist Wahnsinn, du klingst wie er.
Ja gut, das ist ja, jahrelange Übung.
So, und wie kam es, dass der dann bei Aladdin praktisch dich gefragt hat, ihn zu dubeln?
Nein, der hat mich nicht gefragt. Also das war so, dass es ja in der Branche einfach schon immer, seit ich das erste Mal gemacht habe, eigentlich publik war und das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe echt immer Angst gehabt, dass der Jan das einfach blöd findet. Und ich weiß noch genau, wie er das erfahren, beziehungsweise wie ich glaube, dass er das erfahren hat. Das war mal auf einer FFS-Weihnachtsfeier und dann hat irgendjemand hat zu ihm gesagt, hey Jan, der Manuel macht dich immer nach. Und Jan mit seiner unnachahmlichen Art hat einfach so geguckt und hat gesagt so, okay, und ist weggegangen. So. Also ich war wirklich fein raus, weil er hat nicht gesagt, bitte mach's doch mal oder so. Also es hat mich überhaupt nicht in Verlegenheit gebracht, sondern einfach nur okay gesagt und ist weggegangen. So, und damit war das auch erledigt. Genau. Und dann war das halt so, dass ich das erfahren habe, dass Will Smith den Genie spielen wird und habe dann eigentlich, ja, so halb scherzhaft, muss ich gestehen, habe ich dann zu Tommy Amper gesagt, ja, muss ich denn singen, ne? Weil Jan, der kann das ja nicht und so. Und dann haben wir da noch ein bisschen drüber gelacht und dann hat er halt irgendwann tatsächlich angerufen und hat gesagt, du, ganz ehrlich, wie müssen das machen? Und dann habe ich gesagt, meinst du wirklich? Also, und er meinte, ja, unbedingt, also müssen wir machen. Und dann bin ich da zum Casting hin zu Tommy und dann haben wir das beim ersten Mal noch ein bisschen neutraler angelegt. Da haben wir dann versucht, ich habe versucht, so ein bisschen in das Timbre reinzugehen. Und dann wurde halt seitens von Disney wurde ich halt nochmal gebeten, das nochmal zu probieren und den Jan mehr zu imitieren. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh Gott, ob das nicht einfach scheiße ankommt, wenn ich das mache. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich es halt bekommen, das Casting. Und dann musste ich es natürlich auch durchziehen. Und es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, weil ich habe, als Jan die Rolle eingesprochen hat, da war der, glaube ich, eine halbe Stunde im Studio, hat sich das dann vorspielen lassen, hat gesagt, er muss eine Pause machen und hat mich angerufen und hat mir gesagt, wie unglaublich geil er das findet. Und das war für mich das größte Kompliment für diese Rolle, weil das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert, dass er zufrieden ist, weil er hat gesagt, er hat das Gefühl, er singt jetzt einfach auf einmal Deutsch. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, dass ihn das so glücklich gemacht hat. Ja.
Hören wir rein. Manuel als Aladdin, als Will Smith, als Jan Odle. Bitteschön.
Sag nein zu Prinz Ali.
Und rennt wie der Wind in den Stadtbasar. Hey du, hör mal zu, denn jetzt naht ein Star, ein Held, der sich heute bei euch die Ehre gibt. Jetzt kommt eine Schau, macht Platz und kommt auf. Ich schwör, dass ihr ihn liebt. Prinz Ali, klasse wie nie, Aliababwa. Zeigt ihm Respekt und geht korrekt auf eure Knie. Doch bleibt auch möglichst entspannt, entstaubt das Sonntagsgewand. Denn sein Gespann sprengt die wildeste Fantasie.
Wahnsinn. Wow. Wie macht man das, wenn man singt und man muss gleichzeitig noch jemanden imitieren? Also weißt du, was ich meine? Du musst praktisch eigentlich jemanden nachmachen von der Tonlage und musst aber irgendwie ja auch die Töne treffen.
Ja, das war halt so ein schmaler Grat. Also das ist wahnsinnig schwierig und das gelingt, also die hört man ja auch, also das gelingt mir jetzt nicht zu jedem Zeitpunkt. Wichtig ist natürlich, dass die Anschlüsse passen, dass einfach die Grundhaltung, das Grundtimbre passt und so weiter, aber in den Höhen verliere ich das zwangsläufig auch mal, weil das kann ich dann nicht durchziehen. Also ich habe mich da bemüht, das zu jedem Zeitpunkt irgendwie aufrecht zu erhalten, aber ja, es gibt Momente, da muss ich da einfach auch rausfallen. Mal abgesehen davon habe ich mich immer gefragt, wie würde Jan das jetzt singen, wenn er das machen könnte? Und habe mir dann immer gedacht, der würde gar nicht so hoch singen können, denke ich jetzt mal. Also deswegen stellt sich die Frage auch gar nicht, weil ich glaube auch nicht, dass er da hochgekommen wäre, wenn er das hinbekommen hätte. Also von daher ist es auch wurscht, so wie ich da singe, so singt halt jetzt einfach Jan.
Und Tommy hat ja auch ein bisschen mitgeholfen. Tommy Amper wurde gerade erwähnt, von dem haben wir auch schon eine Folge, der alle Disney-Songs produziert hat oder ganz, ganz viele. Ja. Manuel, dann kam auch eine ganz, ganz große Paraderolle, auch schon relativ früh, der Stewie Griffin von Family Guy. Wie kam die Rolle?
Das war damals bei der Beta, da war das noch die Beta in Unterföhring.
Und eine Firma?
Eine Firma, genau, Synchronfirma. Und da war ein Casting für ProSieben, für eine Zeichentrickserie. Und ich glaube, Mario Recht, unser Aufnahmeleiter.
Der Mario Recht.
Der Mario hat mich angerufen und hat gesagt, du, ja, der legitime Nachfolger von The Simpsons kommt und so weiter. Du sollst da so ein Baby. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Ist doch lustig. Und da war ich, glaube ich, ich war noch 16 und bin dann zum Casting dahin und habe das dann gesehen. Und das war ja damals noch ein bisschen anders. Das sieht ja heute irgendwie deutlich ja smoother gezeichnet. Also früher war es alles noch ein bisschen grober. Und ja, und dann fand ich das aber ganz witzig, aber ich habe das null verstanden. Also ich habe das überhaupt nicht gepeilt, worum es da geht. Also ja, aber ich habe das Casting bekommen und das hat ja dann noch der liebe Ivar Kombrink gemacht. Gott hab ihn selig. Der hat ja dann noch hat ja auch die Simpsons gemacht und so und zu der Zeit. Und dann hat er, glaube ich, noch 2 Staffeln Family Guy gemacht. Dann hat er es abgegeben. Und dann hat das Matthias von Stegmann übernommen. Und ja, und ab dem Moment, gut, da war ich natürlich dann auch älter, war ich irgendwie Anfang 20, habe ich das auf einmal viel, viel besser begriffen, worum es da geht und habe dann wahrscheinlich auch besser Englisch sprechen können. Und ja, von da an war das so eine meiner Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Rollen.
Hast du dir die Folgen dann selbst immer danach nochmal angeschaut? Also liebst du diese Serie auch oder ist es eher ein Job?
Nee, ich liebe die. Ich liebe die also heiß und innig. Ich gucke mir ja jetzt nicht jede Folge an, aber ich kenne sehr viele Folgen. Jetzt laufen die ja überall im Streaming auch. Und lass mir im Studio auch oft was vorspielen und so. Und das ist die beste Rolle auf der Welt. Also und eine der besten Serien natürlich, definitiv.
Und wir sind Brüder geworden.
Ja, genau.
Jetzt auch in der Serie, ja.
In der Serie. Am Anfang hatte noch der Sohn vom Ivar Kombrink, der Butz, den Chris gesprochen. Und irgendwann habe ich ihn übernommen, weil, glaube ich, Butz nach Amerika gegangen ist oder so. Und ja, auf einmal waren Arnold und ich Brüder.
Ja.
Ist ja auch der Hammer, die Serie, die gibt es ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten, ne? Also scheint ja auch nicht aufzuhören.
Nee, ich glaube seit 20 Jahren.
Hören da rein, Manuel als Stewie Griffin mit einer sehr, sehr kultigen Szene.
Hey, du hast Kuchen, ja? Kann ich ein Stück haben?
Na klar.
Oh, gib mir ein bisschen Schlagsahne.
Was hast du gesagt?
Kuchen ohne Schlagsahne schmeckt nicht.
Schlagsahne?
Schlagsahne, ja.
Du meinst Schlagsahne?
Ja, Schlagsahne.
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 Es klingt seltsam bei dir, warum sprichst du das G wie Ch aus?
Wovon redest du? Ich sage es einfach, Schlagsahne. Du machst Schlagsahne auf deinen Kuchen. Kuchen schmeckt besser mit Schlagsahne.
Sag Schlag.
Schlag.
Und jetzt Schlagsahne.
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 Du isst Haare.
Sagst du jetzt auch so immer am Sonntag, oder? Noch ein bisschen Schlagsahne.
Schlagsahne. Ja, immer. Schlagsahne. Schlagsahne ist ein geflügeltes Wort. Also Schlagsahne muss immer. Überall.
Das ist eine der Kultszenen. Und egal, also wenn der König der Löwen nicht zieht und ich sage, ich treffe mich heute mit Stewie, dann sind die Leute spätestens, das gibt's ja gar nicht.
Schlagsahne. Wie lange hast du damals gebraucht, die Rolle so anzulegen? Oder war das relativ schnell klar?
Nee, das war gar nicht klar. Also das war ja, gerade am Anfang war das eher etwas schwieriger, weil ich da nicht so einen wahnsinnigen Bezug dazu hatte. Und das war am Anfang auch, Seth MacFarlane hat den auch am Anfang ein bisschen anders angelegt. Und dann irgendwann, als ich älter wurde, habe ich halt einfach diese Feinheiten, also ich wollte es einfach machen. Ich habe mir diese Sachen aus dem Original genauer angehört. Ich habe versucht, es genauer wiederzugeben, ob das jetzt Laute sind oder einfach auch Töne. Das ist, wie gesagt, diese Musikalität, das finde ich einfach einen unglaublich wichtigen Aspekt in unserem Beruf, dass man eben, wenn jemand ein Ho macht, dass man dann halt ein Ho macht und nicht ein Hö oder so, ja. gerade bei Zeichentrick geht das natürlich auch sehr gut. Und deswegen hat das schon, also das, was wir gerade gehört haben, im Prinzip ist auch schon wieder etwas älter. Das ist bestimmt 15 Jahre alt, wenn nicht, naja, ungefähr. Und da haben wir, also mit Matthias vor allem, haben wir deutlich mehr an den einzelnen Sachen gearbeitet, als es heute der Fall ist. Nicht, weil wir das heute jetzt irgendwie wegrotzen, weil das schon so alt ist oder sowas, sondern einfach, weil ich höre halt einfach viel genauer hin, weil ich das auch einfach besser verstehe natürlich als vor 15 Jahren.
Wie wichtig, glaubst du, ist es, musikalisch zu sein für unseren Beruf?
Ja, absolut, absolut wichtig. Also ich meine, klar, es muss nicht jeder singen können. Das ist Jan zum Beispiel hat ja ein hervorragendes Gehör. Jan sagt ja immer, dass er das sofort hört, wenn jemand falsch singt, aber dass er das, sind wir wieder bei dem Thema, hören und dann auch wiedergeben. Ne? Mhm. Also bei ihm ist es ja offensichtlich irgendwie ein Problem des Wiedergebens, weil er hört sofort, wenn jemand falsch singt, aber er kann eben selbst auch nur falsch singen und weiß natürlich auch sofort, dass es falsch war. Aber deswegen Musikalität ist, also ich glaube, dass wir alle, die wir in dem Beruf arbeiten dürfen, musikalisch sind, weil sonst könnten wir das nicht machen. Das geht ja um Feinheiten, wenn du den O-Ton hörst, wenn du das Original dir anhörst, wenn du einfach die Lautstärke abnimmst, Haltung, ja, oder Rhythmusgefühl, ja, Pausen einhalten, bis dahin ein bisschen breiter, bis dahin ein bisschen schneller die Pause da hinten machen und den Atmer und so weiter. Also das hat ja alles mit, das ist ja wie eigentlich wie ein Lied lernen in kürzester Zeit und ein sehr kurzes Lied.
Ja, definitiv. Ich kann ja zum Beispiel auch nicht singen, ja, aber trotzdem dieses, genau das, was Jan hat, das habe ich auch. Ich habe auch das Gefühl, ja, ich kann es abnehmen, aber ich könnte niemals einen Song richtig singen. Also das fällt mir super schwer. Deswegen glaube ich, ist Musikalität vielleicht irgendwie auch ein bisschen zweideutig in dem Kontext zu sehen, dass man jetzt nicht unbedingt einen Alicia Keys Song perfekt nachsingen können muss, um einen guten Sprecher, eine gute Sprecherin zu sein, oder?
Ja, genau, natürlich. Musikalität heißt ja nicht, dass du automatisch singen können musst. Also das ist, wie gesagt, ich finde, das stellt sich ja bei uns relativ schnell vor dem Mikro eigentlich raus, ob jemand musikalisch ist oder nicht. Nämlich in dem Moment, als der O-Ton läuft, ja, man hört sich das an und dann kommt was, was absolut in die Richtung schon mal geht. Wenn da eben jemand sagt so, hey everybody, und dann sagt der Sprecher halt so, hallo zusammen, dann weißt du, dass der nicht musikalisch ist.
Ja, schönes Beispiel.
Ja.
Wir müssen übrigens mal ganz kurz eine kleine Weinpause machen. Ich schenke hier mal kurz nach. Ja, wir sind nämlich hier bei mir, ja, Bene und ich, wir sitzen ja im Kleiderschrank. Du, Manuel, in Berlin und hast dich übrigens Pferd 07 genannt. Das kannst du jetzt mal schnell erklären, während ich den Wein nachschenke.
Ja, Pferd 07. Ich dachte, das ist einfach ein sehr schönes Motto auch für den heutigen Abend. Pferd 07. Pferd, ja, das ist ein majestätisches Tier, wie wir auch. Und 07 ist die Nummer von Franck Ribéry.
Ribéry. Wir sind ja auch große Bayern-Fans, Manuel und ich. Also.
Ja, dann jetzt die nächste halbe Stunde über die Bayern sprechen, oder?
Ja, sicherlich. Manuel, sag mal, wie pingelig bist du, wenn du in der Regie bist? Also bei Leuten, die eben jetzt nicht genau diesen O-Ton hören, so wie du. Und du hörst das sofort und denkst dir, Mensch, was machst du denn da? Lässt du dich dann von so einem Ton von der Sprecherin, vom Sprecher auch mal abholen und sagst, okay, dann nehme ich es halt so? Oder sagst du, nee, hör dir das nochmal an, das ist ganz anders.
Ach, das kommt immer drauf an. Also für mich ist ja die oberste Prämisse immer, das muss vom Gesicht kommen. Also das heißt quasi, dass die Artikulation, wie jemand einfach ja spricht und Lautstärke und so, das sieht man ja irgendwie am Gesicht, ob der jetzt den Mund ganz doll aufreißt oder ob er halt eher schmallippig spricht, ob das impulsiv ist, weil aus dem Gesicht irgendwas kommt und so weiter. Und das sind Sachen, die ich im Deutschen dann hören will oder sehen will und hören will. Und wenn das nicht gegeben ist, dann friemel ich da natürlich ein bisschen mehr rum. Wenn jetzt da nicht alles hundertprozentig wie O-Ton ist, das geht ja gar nicht. Also da würde man ja so wie früher, weiß ich nicht, nur 5 Takes in der Stunde aufnehmen. Da ist ja die Zeit auch gar nicht da. Also das heißt, wir müssen natürlich einfach immer den Kompromiss finden. Im Optimalfall natürlich so nah wie möglich am Original. Aber das Wichtigste ist einfach immer, wenn man das guckt, es wird euch ja genauso gehen, ja. Also, dass man einfach das Gefühl hat, dass jemand auf einmal Deutsch spricht. Und das kriegst du halt nur, indem du, ja, vom Gesicht kommst, wie man so schön sagt, in unserer Branche, im Fach Chinesisch.
Und dass du halt auch gute Bücher hast. Also das ist ja oft immer, wenn man im Studio steht und sich denkt, naja, okay, also den Text kann ich noch so gut irgendwie draufpacken, aber wenn du einfach ein Labi hast und es sitzt einfach nix, ja, dann fühlst du dich selber, finde ich, schon beim Sprechen manchmal nicht wohl. Du packst es drauf und denkst dir so, ja, ich sehe ja selber, es kommt nicht vom Gesicht. Das ist
ja
echt schwierig.
Unbedingt. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Musikalität, weil auch der Autor muss, um ein ordentliches Dialogbuch zu schreiben, irgendwie ein gutes Rhythmusgefühl haben, weil Labiale da, wo sie hingehören und dazwischen dann was anderes und da muss man auch Rhythmus haben.
Und das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht. Also ich will ja auch immer gar nicht, man weiß, also ich schreibe keine Bücher, du schreibst viele Bücher. Ich glaube auch, man muss irgendwie, um in der Regie zu sitzen, muss man wahrscheinlich auch Bücher geschrieben haben, um dann auch schnell verbessern zu können. Aber das ist ja schon auch eine Kunst, dann teilweise noch den Witz mit rüberzubringen, dass das auch auf die Person, die Sprache auf die Person passt. Oft bist du im Studio und denkst dir, naja, okay, also so ein Altdeutsch spricht diese 16-Jährige bestimmt nicht. Ja? Also es ist so, da müssen so viele Dinge dann irgendwie zusammenpassen.
Ja, auf jeden Fall. das ist nicht leicht. Da sitzt man halt zu Hause und ja, sperrt sich da im Zimmer ein und dann, je nachdem wie akribisch und kreativ man das machen möchte, dann muss man halt an solchen Stellen, wenn dann irgendein Witz ist, der nicht übertragbar ist ins Deutsche, muss man sich halt dann einfach mal Gedanken machen und sich auch die Zeit nehmen. Das ist ja immer das Hauptproblem, sich die Zeit dann nehmen zu können. Aber das, ja, das sollte man tun dann, damit das ordentlich ist.
Grundsätzlich ein guter Tipp, sich Gedanken machen über Dinge, das ist immer gut. Das haben wir auch getan. Jetzt kommt das.
Das hab ich gesagt? Das total verrückte Synchronquiz.
Du bekommst jetzt zwei mögliche Sätze von uns, die du eventuell im Studio gesagt hast. Also einen davon hast du tatsächlich gesagt und du musst uns einfach nur sagen, welcher war es.
Okay, ja.
Und wenn du dann noch weißt, welche Produktion, dann kriegst du
welches einen Jahr,
Stempel noch.
Welches ja. Hemd ich an dem Tag anhatte. Ja, das wollte ich
auch wissen. Genau. Also, hast du gesagt, erstens, ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du. Oder hast du gesagt, ene mene mu, raus bist du, du blöde Kuh.
Was? Kein
ne. Ja, also sind der das Esel denn, oder die Kuh oder
sind,
was?
Sind es denn Texte, die ich vom Mikro gesagt habe oder?
Ja, also die hast du selbst gesagt. Wir haben auch gleich die Auflösung. Also
okay, ja, gut,
du dann, bist es definitiv gewesen.
Ja, dann also der erste scheint mir zu random zu sein. Dann nehme ich mal den zweiten. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt.
Okay, ene mene mu und raus bist du blöde Kuh.
Ja.
Hören wir rein.
Offenbar gab es einen zusätzlichen Vers, der irgendwann verloren ging. Ferb und ich haben ihn im Toten Meer wiedergefunden. Er ist etwas nass und salzig, aber man kann ihn noch lesen. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du.
Phineas und Ferb, das ist gemein. Das ist gemein. Das kann ich nicht. Ja, das ist. Da habe ich zu viele Folgen gemacht. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe jetzt an irgendwas anderes gedacht. Ja, nee, gilt nicht. Nee, war weiter. Ja.
Aber auch eine sehr schöne Produktion für diesen Ferb, finde ich. Auch mit coolen Songs zwischendrin und so.
Total, total. Ja, das war ziemlich toll.
Okay, also kein Punkt. Es geht weiter. Hast du gesagt, Ivo, warum? Der ist längst eingeschlafen, das hat nur keiner gemerkt. Oder hast du gesagt, Ivo, warum? Der ist längst geimpft, das weiß nur keiner.
Ja, das war jetzt gerade erst, ich glaube, wann war das, vor 2 Wochen oder so, haben wir das aufgenommen. Hä? Ja, das ist, ja natürlich, weil das ist ja, also das war ich als Thomas Müller, genau, das ist, der ist längst geimpft, das weiß noch keiner.
Spitting Images von Sky, du hast Thomas Müller nachgemacht, hören wir rein.
Und auch im Kino, da setzt sich keiner vor dich in die Reihe.
Aber machen Sie sich gar keine Sorgen um Ihren Teamkollegen?
Ivo, warum? Der ist längst geimpft, das weiß nur keiner.
Das ist ja unfassbar. Du klingst wirklich richtig, also Thomas Müller, richtig ähnlich.
Ja, mal schauen, wie die so reden, die Leute. Und dann sollte man recht Hochdeutsch zu sprechen, so Nesel,
so, ja, genau. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, haben wir uns für eine Fassung entschieden?
Ja, ich habe gesagt, geimpft, natürlich.
Und das ist okay.
Genau.
Manuel hat auf jeden Fall jetzt einen Punkt, aber ich hänge immer noch, das ist ja unfassbar. Aber ganz kurz, diesen ersten Satz hast auch du gesagt. Oder war das der echte Thomas Müller?
Nein, das ist er.
Jetzt spiel noch mal ab. Das klingt ja wie Thomas Müller. Ich bin fasziniert. Das gibt's ja nicht.
Du musst es ja wissen.
Und auch im Kino, da setzt sich keiner vor dich in die Reihe.
Krass.
Und Jacqueline macht neben diesem Podcast noch einen FC Bayern Podcast. Also du musst wissen, wie Thomas
Müller. Ja, den hatte ich auch schon. In der allerersten Folge hatte ich Thomas bei mir. Das ist ja krass. Ja, das also. Manuel, das nächste Mal, ich glaube, mit dir ist es noch ein bisschen leichter, Termine zu koordinieren im Vergleich zu Thomas Müller. Machen wir das nächste Mal.
Ja, natürlich. Ja.
Gut, also 1-0. Wir haben einen, haben wir noch. Hast du gesagt, grüß Gott, 2 Maß Bier, sonst gibt's Ärger im Bierzelt, Sir? Oder hast du gesagt, guts Morgenle, 2 Buddeln Gerstensaft, bitte, Sir?
Das zweite. Ja.
D- Die Dorfwiese ist voll von wogenden Brüsten, noch bevor die Sonne untergeht.
Vielleicht sollten wir gehen, die Jungs schauen so grimmig.
Ganz ruhig. Das sind auch nur Männer. Wie du und ich. Halt dich an mich.
Guts Morgenle. Zwei Buddeln Gerstensaft, bitte, Sir.
Hey! Und du auch zu hören, Bene, ne?
War da auch gerade drin, ja. Weißt du noch, was es war?
Natürlich. Lesbian Vampire Killers.
Das klingt nach einem richtigen A-Movie.
Ohne Witz, aber Lesbian Vampire Killers war total lustig. Jan Odle hat Regie geführt und du hast, ich glaube, James Corden gesprochen, oder? Der richtig Karriere gemacht hat.
Ja, genau, genau. Mhm. James Corden,
der Typ hier,
ja,
der auch immer die Carpool-Karaoke.
Carpool-Karaoke, genau. Mhm.
Okay, geil. Lesbian Vampire Killers habe ich nie gesehen. Muss ich mir denn, also sollte man den Film gesehen haben oder? Ja, nicht.
Ja. Also das war schon ganz witzig. Also vor allem die Aufnahmen waren halt sehr lustig. Ich kann das gar nicht mehr so richtig sagen, ob der jetzt ganz lustig ist oder nur so ein bisschen.
Das ist ein Riesenscheiß, aber das war wirklich total lustig, das aufzunehmen. Wir waren auch zusammen im Studio. Und ich weiß noch, dass der meinige immer total ruhig, depressiv. Ich stand da beim Mikro und habe dann irgendwie gesagt, sollten wir das wirklich tun? Und dann bin ich wieder weggegangen und dann kam Manu, der musste dann wieder 7 Zeiler runterrocken, ohne Ende, und hat geschwitzt, ohne Ende. Und dann hat er mal gesagt, du hast immer mit deinen scheiß Texten da und ich muss immer die sauber auslassen.
Ja. Ja, aber hier auch, kurz morgen, zwei Buddeln Gerstensaft, bitte. Das ist so ein scheiß Text.
Ja. Ich glaube, der hat im Original gesagt, good morrow to you, sir. Oder irgendwie sowas. Good morrow. Und um das halt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich zu gestalten, hatte der Jan da Guts Morgenle drauf getextet, ja. Ja, auch sehr lustig fand.
Heißt, ihr wart damals noch zusammen im Studio?
War so gerade so die Wende.
Ja, wobei ich glaube, zu der Zeit, weiß nicht, erinnerst du dich noch dran? Ich glaube, zu der Zeit war das schon nicht mehr unbedingt üblich. Das haben wir einfach nur gemacht, weil das halt lustig war. Und die bei der FFS gesagt haben, so, das machen wir irgendwie witzig.
Und Covid gab es auch noch nicht, da konnte man das noch machen.
Nee, stimmt.
Ja, du hast leider nur 2 Punkte, bist nicht der Beste bei uns, aber schon ganz gutes Mittelfeld. Man kann nicht überall der Beste sein, Manuel.
Okay. Ja, ist
ich glaube, besser als Eki Belle, weil der hatte nur einen, glaube ich.
Dieser Scheißhaufen, den ich gesprochen habe. Der Hut aus Harry Potter. Ja, schön.
Der Hut.
Manuel, harter Cut von Lesbian Vampire Killers, kommen wir zum Hobbit. Ich würde mal sagen, so der dritte Leuchtturm in deiner Karriere, oder? Nach König der Löwen und des Dewey Griffin.
Mhm.
Ja. Wie kam es dazu? Auch da war, glaube ich, irgendwie ein Casting und du kamst da irgendwie nochmal von hinten so um die Ecke, oder?
Ja, genau. Na, ich war im Urlaub damals. Ich war in Griechenland und hab einen Anruf bekommen von der FFS und ich soll doch zum Casting kommen und dann habe ich gesagt, ja, ich bin aber noch im Urlaub 2 Wochen jetzt, ne? Und dann haben die gesagt, kein Problem, dann kommst du einfach irgendwie danach dann schnell vorbei und dann machen wir das. Und dann habe ich aber irgendwie gar nicht nachgefragt, also ich wusste, dass es um den Hobbit geht, aber ich habe gar nicht nachgefragt, um welche Rolle. Und dann bin ich aus dem Urlaub gekommen und bin eben zum Casting hin und auch da hat Katrin Fröhlich Regie gemacht. Und dann komme ich halt da rein und frage so, ja, wer ist es denn? Ja, der da. Und dann war halt Martin Freeman im Bild. Und dann habe ich gesagt, so, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Und die so, ja doch, das musst du jetzt machen. Und ich so, ey, wie denn? Warum denn, warum? Und und Katrin war halt überzeugt, hat gesagt, das musst du machen. Sie kann sich das nicht anders vorstellen. Und muss man da dazu sagen, dass Martin Freeman ja, ich glaube, 13 Jahre älter ist als ich, der müsste jetzt 50 geworden sein oder 50 werden im nächsten Jahr. Und ich da wirklich, also das war für mich, ich habe den Trailer gesehen auf Englisch und habe mir gedacht, so, oh geil, der Hobbit, oh toll. Und so habe ich da unglaublich drauf gefreut, aber ich habe niemals erwartet, dass ich darin mitsprechen darf, geschweige denn natürlich auch ihn selber zu sprechen. Naja, dann habe ich das Casting gemacht und das war also für meine Vorliebe, was Spiel betrifft, Rollen betrifft, war das sehr gut. Also einfach für mich, ich habe mich da super wohl drauf gefühlt und habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Ja, und dann habe ich das Casting bekommen tatsächlich. Und das war natürlich für mich, also zu dem Zeitpunkt sowieso, aber auch heute noch ein absoluter Meilenstein, weil das ist, ich bin ein riesen Herr-der-Ringe-Fan und da in der Fortsetzung oder in dem Prequel mitzusprechen, das war für mich so das Nonplusultra eigentlich.
Das glaube ich. Was ist denn so um den Film rum passiert? Gab es da viel Premieren? Warst du da überall mit dabei? Oder war das eigentlich, du hast den Film eingesprochen, dann hast du ihn selber noch angeschaut mit der Mama und das war's? Oder?
Ja, also teils. Es gab, ich glaube, eine Premiere, zu der ich eingeladen war. Das war in Berlin im weiß ich gar nicht mehr, im Sony Center, glaube ich, war das. Und da waren dann auch die Stars da und dann, wie gesagt, sind wir da hingekommen, roter Teppich, und dann standen wir da und haben eben gewartet, bis die Stars kommen, und dann auf einmal ist jemand vom Kino gekommen und hat gesagt, wir müssen hier weg. Und dann haben wir gesagt, ja, aber warum denn? Gleich kommen doch die Stars, dürfen wir denn nicht wenigstens sehen? Und dann sind wir da in den Keller gegangen und haben das über diese Bullaugen da, über Video, haben wir gesehen, wie die da gerade oben stehen, wo wir vor 10 Sekunden noch standen. Und ja, und das war dann die Premiere, aber sonst ist da nicht viel passiert, nee.
Aber das ist lustig, das erzählt eigentlich jeder, oder? Jeder Sprecher sagt immer, ja, okay, vielleicht stand irgendwie mein Schauspieler mal in der Nähe, aber so wirklich gequatscht hat man mit...
Daniel Schlauch hat Zac Efron an den Bauch gefasst.
Ah ja, richtig, der aus Verlegenheit. Kann ich mich noch daran erinnern.
Aus Versehen. Solange Zac Efron Daniel Schlauch nicht an den... weiter.
Ja. Das wird für immer offen bleiben, wir werden es nie erfahren.
Manuel, wir hören dich jetzt als Bilbo Beutlin.
Ich weiß, Zwerge können starrsinnig sein. Und dickköpfig und schwierig. Misstrauisch und heimlichtuerisch. Und haben die schlimmsten Manieren, die man sich vorstellen kann. Aber sie sind auch tapfer. Und gütig. Und unendlich treu. Ich habe sie ins Herz geschlossen und möchte sie retten, wenn ich kann. Thorin, ist dieser Stein mehr wert als alles andere? Um ihn zurückzubekommen, wird er euch sicherlich geben, was er euch schuldet. Es gibt für Krieg also keinen Grund.
Mega. Hammer. Wie waren die Aufnahmen damals für dich?
Super. Also Katrin ist ja, weiß ich nicht, mittlerweile seit gefühlt 20 Jahren irgendwie eine treue Wegbegleiterin von mir. Wir machen ja immer ganz viele schöne Projekte zusammen. Ich erinnere mich da noch an so ein paar so lustige Sachen, weil das ja alles immer so auch so ein Preliminary-Bild war, also so eine Vorab-Version, und wo dann halt mal ein Mikro, der Gandalf reitet da auf seinem Pferd und dann kommt halt so ein riesengroßes Windmikro da ins Bild rein, oder meiner reitet auf so einem Warg und der Warg ist aber noch nicht animiert und das war halt dann einfach so ein grüner Sack. Und der dann da drauf rumgeritten und so. Also das hat total viel Spaß gemacht. Das war richtig schön.
Wie ist das denn für dich, wenn du, ich meine, du sitzt ja auch oft eben hinten in der Regie. Wie ist das für dich als Sprecher, wenn du dann das ein bisschen anders wahrnimmst als der Regisseur hinten? Kannst du dir da gut was sagen lassen?
Ja, unbedingt. Also ich meine, es gibt halt immer etwas, es gibt einen Anhaltspunkt im Original, wenn man den O-Ton hört, wo ich sage, da lässt sich vielleicht nicht so wahnsinnig drüber streiten. Das sind so offensichtliche Sachen, aber die alles andere ist Sache der Regie. Also wenn jemand das so inszenieren will, also ich, natürlich gebe ich mein Veto, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt absolut falsch, wenn ich mir sicher bin, da stimmt irgendwas nicht. Aber nee, der Regisseur inszeniert es und das ist dann auch für mich so gesetzt. Also ich würde es immer sagen, wenn mich irgendwas selber stört, aber nö, ich lass mich da schon gerne auch führen.
Machst du das dann auch bei jedem Projekt? Also gibt es auch so Projekte, wo du sagst, ah, okay, der Z-Movie, puh, okay, da jetzt nochmal extra Text zu ändern. Ich wüsste zwar jetzt was Besseres, aber das passt schon so?
Naja, ich habe natürlich durch meine Regie und so, also ich habe ja nicht so unglaublich viel Zeit, jetzt alles rauf und runter zu sprechen. Das heißt, meine Sprechertätigkeit, die beschränkt sich schon echt auf ausgewählte Sachen. Also ob das jetzt der Freeman ist oder eben Family Guy, diese festen Sachen, die man hat. Und natürlich kommt dann mal irgendwie eine Episodenrolle dazu oder auch mal eine Serienhauptrolle oder ein Kinofilm, irgendwas was anderes auch. Aber ich bin halt jetzt eben nicht so jeden Tag in 3 Studios im Einsatz, sondern das ist wirklich relativ selten bei mir, dass ich dann irgendwo hinkomme, wo ich dann auch keinen Bock drauf habe. Weil wenn ich wirklich so viel zu tun habe, dann mache ich nur das, was mir Spaß macht, beziehungsweise was ich halt machen muss oder möchte. Ja, wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, wäre es was anderes. Aber ich mache halt eben sehr viel Regie, deswegen kann ich gar nicht so viel sprechen. Deswegen stellt sich die Frage mir eigentlich nicht, weil, nee, ich habe da, also Z-Film, was ist ein Z-Film? Also ich glaube, Lesbian Vampire Killers ist vielleicht ein Z-Film, aber das hat so viel Spaß gemacht.
Ich wollte es nicht sagen, aber...
Nein, aber dass das auch wurscht war. Das haben wir uns halt irgendwie schön gemacht damals, ne?
Ja.
Manuel, wir haben noch für dich eine sehr persönliche, schöne Nachricht und die würden wir dir gerne vorspielen.
Hallo lieber Manuel, hier ist die Gabi und ich wurde gebeten, eine kleine Lobeshymne dir zu Ehren zu verfassen. Ja, wo fange ich da jetzt an? Wenn ich an den Manuel denke, muss ich in der Regel immer grinsen, weil er einer der lustigsten und albernsten Menschen ist, die ich kenne. Und sein Humor ist genau das, was ihn ausmacht. Und wenn man mal so darüber nachdenkt, was für Rollen er spricht, merkt man, dass er jetzt nicht so der klassische Hauptrollensprecher im Sinne vom Helden oder Schönling ist, sondern meistens die genialen Sidekicks spielen darf oder die schrulligen Typen. Und das ist, wie ich finde, auch viel spannender und oft die viel größere Herausforderung. Manuel hat einfach ein wahnsinniges Gespür für Nuancen und ein super krasses Timing. Ich war mal mit ihm beim Karaoke und da hat er einfach so aus dem Stegreif einen Eminem-Song mitgerappt. Und wer seine Musik kennt, weiß, dass der Typ unfassbar schnell spricht und besser gesagt die Worte spuckt. War für Manuel überhaupt kein Problem. Und er kann jeden Kollegen und auch jede Kollegin 1:1 nachmachen. Wahrscheinlich hat er mich auch schon mal nachgemacht. Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Ich liebe ihn über alles als Dewey, das sprechende Baby aus Family Guy. Ich war übrigens mal in einer Folge seine Freundin, die Penelope. Und im Original spricht ja Seth MacFarlane ungefähr 20 Rollen in der Serie. Peter Griffin, Stewie Griffin, Brian Griffin, Quagmire und so weiter. Und ich bin überzeugt davon, dass Manuel die tollen Kollegen, die wir in der deutschen Synchro haben, wahrscheinlich auch alle super krass nachmachen könnte. Und es würde keiner alten Sau auffallen. Naja, in dem Sinne, lieber Manuel, vielen Dank für die vielen lustigen und schönen Momente, die ich in der Arbeit und natürlich auch privat mit dir erleben durfte. Du bist ein ganz wichtiger Mensch für mich. Und jetzt noch weiterhin viel Spaß mit der Jackie und dem Benele. Bye, bye.
Ach, süß.
Nee, Gabi Petermann, die Königin der Drachen, fürs Protokoll.
Ja, genau, genau. Ach, danke.
War auch schon in der Folge bei uns. Ja, süß, oder?
Ja.
Das ist ja schon wirklich eine richtige Lobeshymne gewesen, die sie da auf dich gehalten hat.
Ja,
ne?
Mensch, also ich bin auf jeden Fall rot geworden. Gott sei Dank ist niemand hier.
Du, Martin Freeman hat ja nicht nur den Hobbit gespielt, sondern ganz, ganz viele andere Serien und Filme noch. Gibt's da noch irgendwie eine Perle, die du empfehlen würdest, die man gucken muss?
Ja, unbedingt. Also Freeman geht immer, ja. Also großartig ist Breeders. Das läuft auf Sky. Das ist eine Serie über Elternpaar, zwei Kinder. Anfangs noch etwas kleiner, dann pubertierend in der zweiten Staffel und über diesen Kampf, den sie da jeden Tag ausfechten müssen, Eltern zu sein, mit den Kindern umzugehen, Beruf, Beziehungen, also echt so ein total cooles Ding. Er ist so ein Choleriker, kriegt das irgendwie nicht so richtig gebacken, geht dann auch zur Aggressionsbewältigungstherapie und das ist irgendwie, also total tragisch, aber auch unglaublich lustig. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Breeders ist großartig, ja. Haben auch einen Synchronpreis dafür bekommen jetzt.
Oh, was ist jetzt bei dem letzten Synchronpreis?
Ja, haben wir für Breeders einen Synchronpreis bekommen, ja.
Sag mal, Manuel, es hören uns natürlich auch viele, die angehende Sprecher sind oder die gern ins Business rein wollen würden. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Naja, also ich hab mal irgendwann in einem Interview gesagt, man muss kein Schauspieler sein, um das zu können. Das meine ich aber, also das muss ich immer mal so ein bisschen klarstellen, wie ich das gemeint habe, weil das Problem ist schlicht und ergreifend, da habe ich leicht reden, weil ich habe das halt als Kind schon gemacht. Und du ja auch, Bene, und du auch, Jackie. Und also deswegen, wir alle sind da im Prinzip raus aus dem Thema. Das ist halt einfach die beste Voraussetzung. Für mich ist immer das Beste, wenn man das als Kind anfängt, weil dann kann man da super reinwachsen und einfach viel auch lernen. Heute zwar nicht mehr so viel von den Kollegen im Studio, weil es die ja nicht mehr neben einem gibt, vor dem Mikro. Aber als Erwachsener in die Branche einzusteigen, ist einfach wirklich schwierig. Deswegen, also ich glaube nicht, dass man das, um das zu erlernen, auch als Erwachsener, braucht ein Schauspielstudium. Aber die Firmen setzen es halt voraus, in der Regel. Wenn man sich jetzt bewirbt und noch gar nichts mit der Branche zu tun hatte, dann ist das immer ganz gut, wenn man das auf dem Zettel stehen hat, dass man irgendwas in der Richtung gemacht hat. Und deswegen, das ist halt, ja, ist echt extrem schwierig. Also einfach in die Branche reinzukommen, das ist schon nicht so leicht. Außer ihr seid Kinder. Seid Kinder und geht hin.
Genau. Oder schickt gleich eure Kinder, die überhaupt nicht synchron sprechen wollen, ins Studio. Weißt du, also so diese Eltern, die dann selber nichts in dem Bereich gerissen haben und dann ihre Kinder schön reindrängen. Ja. Das ist super.
So ist es, ja.
Wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe aber noch eine Frage, Manuel. Du bist ja von München als Münchner Kindl nach Berlin ausgewandert und bist auch sesshaft geworden mit Familie. Und wir vermissen dich zwar sehr, aber ja, du bist, glaube ich, beruflich total happy, oder?
Einfach auch mal sagen, dass es gerade schwierige Bedingungen hier für dich sind. Wir hören uns nämlich so ein bisschen doppelt heute. Für die Ewigkeit, für immer verewigt bei Spotify und Apple Podcasts.
Jetzt sag heute mal, warum du es in Berlin so schön findest.
Ja. Ja, also erstmal, ich vermisse euch natürlich auch. Ich vermisse auch München. Das ist. Nein, wirklich. Also, ich fange jetzt nochmal an, warte mal.
Bene weint.
Ja, ich habe auch geweint.
Brot. Das hat Manuel früher mal gesagt. Weil wir immer so Lachkrämpfe im Studio hatten. Und wenn du dein Gesicht entspannen willst, weil du noch so vom Lachen und du musst ja wieder ernsthaft synchron sprechen, musst du Brot sagen.
Brot.
Und ich stehe heute noch da und mache Brot.
Das hilft.
Weil sich das Gesicht entspannt.
Brot.
Ja. Sehr gut. Also Manuel, Berlin, warum ist Berlin so viel besser als München?
Also besser würde ich überhaupt nicht sagen. Ich meine, mir fehlt München, mir fehlen Kollegen, Freunde, ihr. Das ist natürlich ist es so. Also da würde ich lügen, wenn ich das irgendwie anders sagen würde. Das Problem war einfach nur, ich habe das ja also hauptsächlich damals aus privaten Gründen gemacht. Ich bin dann irgendwie nach Berlin und dann habe ich auch noch ein Angebot gekriegt zu der Zeit von der Arena Regie buchen, Regie zu machen für eine Serie und habe das dann wahrgenommen und war ja am Anfang hier überhaupt nicht wirklich glücklich. Das war dann irgendwie so ein bisschen allein und dann, ja klar, neue Stadt. Ich meine, für mich war der Vorteil, ich habe halt eben König der Löwen hier gemacht damals und das heißt, ich kannte mich in Berlin schon ein bisschen aus und habe dann so meine Hotspots, das ist auch ein furchtbares Wort in der heutigen Zeit, also ich habe da so meine Lieblingsorte gehabt, wo ich gern hingegangen bin. Und das habe ich dann auch gemacht, aber ich musste, also ich habe schon lange gebraucht, um wirklich mich damit auseinanderzusetzen, auch hier zu bleiben. Also, aber das hat sich halt recht schnell ergeben, weil ich habe damals noch nach jeder Produktion bin ich nach München gefahren, habe dann da noch ein bisschen gearbeitet, habe dann einfach da auch Privatzeit verbracht und bin dann halt wieder für die Projekte nach Berlin. Aber es hat sich einfach recht schnell ergeben, dass ich dann wirklich Produktion an Produktion hier in Berlin hatte, weil es einfach wesentlich mehr gibt. Und das ist natürlich der große extreme Unterschied zu München. Du hast halt hier eine Dichte an wirklich tollen Produktionen. Das gibt's in München so nicht. Und ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass mir die Arbeit hier sehr viel Spaß macht. Also ich arbeite auch nach wie vor gerne immer noch in München, wenn ich mal alle Jubeljahre dort bin und dann da irgendwas sprechen darf oder so. Finde ich das immer noch genauso schön. Vor allem die ganzen Leute wiederzusehen. Ich meine, ich kenne die ja alle schon seit fast 30 Jahren. Also das ist schon echt nicht so leicht. Aber ja, das ist einfach so. Die Arbeit hier in Berlin ist für mich sehr, sehr, sehr befriedigend. Und durch meine Familie hier eben habe ich natürlich das auch irgendwie selbst nochmal besiegelt, dass das jetzt so ist. Aber ich komme immer wieder gerne nach München und ich würde es auch mir wünschen, dass wenn sich alles mal ein bisschen normalisiert hat, dass ich da vielleicht auch wieder ein bisschen öfter sein kann.
Und Jacqueline haben wir ausgeliehen nach Berlin für eine ganz, ganz große Rolle. Welche das war, hört ihr in der nächsten Folge von Hart 4. Da reden wir dann ganz genau darüber. Ja. Manuel, vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Eine Herzensangelegenheit, dass du heute mit dabei warst. Wir mussten 15 Folgen warten und heute ist es soweit.
Danke dir.
Habe die Ehre.
Pfiat euch. Pfiat euch. Ciao.